Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
Und mit neuen Schuhen Andreas Lipko von comdirect.
Du hast neue Schuhe? Ich habe auch neue Schuhe. Ja. Du brauchst gar nicht so anzugeben. Aber dazu kommen wir später. Zuerst kommen wir erstmal dazu, wie das gestern mit der EZB war. Ich habe nicht darauf geachtet, ob Christine Lagarde auch neue Schuhe hatte. Aber auf jeden Fall hat die EZB gesagt, dass sie ihr Anleihenkaufprogramm, man muss ja unterscheiden, das Anleihenhilfskaufprogramm gegen Corona langsam aber sicher im vierten Quartal zurückfährt. Hat aber die Märkte beflügelt. Komisch, ne? Einleitung von Tapering, aber DAX von Minus ins Plus gedreht. Fällt so unter das Motto, nicht so schlimm wie erwartet.
Kann man, glaube ich, so sagen, genau. Also wir haben ja hier eigentlich auch nur eine kleine Änderung beim Wording, wenn man so will, wurde halt hier auf moderat umgeschaltet und man hat sozusagen von signifikanten oder beschleunigten Käufen eben Abstand genommen. Und man hat auch versucht, sehr, sehr vorsichtig zu formulieren, dass man eben alle möglichen Aspekte weiterhin im Auge behalten wird, dass man sich den Konjunkturrisiken durchaus bewusst ist, dass man eben auch die Inflationsprojektionen weiterhin im Auge hat und das Ziel von 2% sieht. Also es war schon sehr, sehr vorsichtig. Man hat so ein bisschen versucht, nach dem Motto zu agieren, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Und das hat ganz gut funktioniert. Die Marktteilnehmer scheinen damit zurande zu kommen. Die Anleihekaufprogramme werden sozusagen nur oder Anleihekäufe werden eben moderat zurückgeführt und das ist eigentlich das, was ja die Marktteilnehmer wollten. Die Party geht weiter, der Shampoos von der EZB wird sozusagen weiter in Strömen in die Märkte geleitet. Also was will man mehr, oder?
Ja, vor allen Dingen, man ist ja auch konkret unkonkret geblieben. Ne? Man hat ja nur gesagt, im vierten Quartal wird es zurückgefahren, aber man hat auch nicht gesagt, genau wie, in welcher Geschwindigkeit. Und von daher sind noch ein paar Fragen offen. Dass man da jetzt nicht so konkret geworden ist, nimmt man ja positiv auch auf. Ne? Wir kennen ja auch noch diesen alten Trick von Draghi, ne? Der die Anleihenkäufe reduziert hat, dafür aber den Zeitraum verlängert hat. So hörte sich das unterm Strich an, dass länger Geld in den Markt fließt. Aber insgesamt war es dann doch ein kleines bisschen weniger, aber hat die Märkte auch nicht so geschockt. Vielleicht macht man so einen ähnlichen Trick hier. Ja, wie du schon sagtest, Christine Lagarde oder Janet Yellen oder Jerome Powell, alles mittlerweile exzellente Rhetoriker, die Märkte wirklich mit Engelszungen einschwören, dass es ein wenig weniger Geld gibt. Gestern ist es gut angekommen, man hatte anscheinend Schlimmeres erwartet und deswegen ist der DAX dann ja wieder vom Minus ins Plus gedreht. Also muss man sagen, die Märkte haben es ja freundlich aufgenommen und wenn die es freundlich aufnehmen, ne, hat ja noch nie was gebracht, sich gegen den Markt zu stemmen. Dann sagen wir auch mal, dass das gut ist und vor allen Dingen geht es heute ja noch ein Stück weiter. DAX geht versöhnlich ins Wochenende. Die 5.800 hat er zwar noch nicht, aber ist jetzt bei 5.680. Ja, das Ringen zwischen Bullen und Bären ist damit wieder eröffnet. Gestern konnte man ja schon Angst haben, dass die Bullen verlieren und die Bären komplett die Oberhand gewinnen, wo du mit deinem Fell dann ja ganz klar nach vorne gekommen wärst. Aber jetzt ist es wieder offen. Wir gucken mal, wie es weitergeht. EZB-Entscheid wird positiv aufgenommen. Und wir haben noch was anderes, was positiv aufgenommen wird, was die US-Märkte hatte drehen lassen. Die Futures vom Minus ins Plus. Ich habe heute lang gesucht. Ich habe nicht gefunden, wer zuerst den Hörer in die Hand genommen hat. Also wer wen angerufen hat. Aber wir können wieder über den Handelsstreit reden. Gestern nach 7 Monaten haben Joe Biden und Xi Jinping miteinander telefoniert. Ich glaube sogar eine ganze Dreiviertelstunde. Die hatten sich also einiges zu sagen. Das wird vom Markt jetzt freundlich aufgenommen. Also ich habe bislang da nicht so viel Freundliches gefunden. Du?
Naja, es ist halt auch wieder diplomatisch, das, was eben Frau Lagarde sozusagen gestern auf dem glatten geldpolitischen Parkett dann sozusagen gut vollzogen hat. Den Tanz haben heute Biden und Xi Jinping dann oder gestern ebenfalls gut vollzogen, beziehungsweise die Diplomaten. Man hat also hier mal wieder das ganze Portfolio an Formulierungen rausgeholt. Man spricht hier von natürlich ersten erfolgreichen beziehungsweise vielversprechenden Gesprächen nach 7 Monaten in Hinsicht auf breite strategische Diskussionen, die geführt worden sind. Beide Staatsmänner hätten über Bereiche diskutiert, wo die Interessen aufeinandertreffen und über Bereiche, wo eben die Interessen, Werte und Perspektiven auseinandergehen. So hört sich das auf Diplomatendeutsch an. Genau, man kann sich jetzt an Rest denken. Es soll sogar ein 90-minütiges Gespräch gewesen sein. Also wahrscheinlich hat vielleicht erst Biden Xi Jinping angerufen. Danach hat dann Xi Jinping Herrn Biden zurückgerufen. Man weiß es nicht. Vielleicht, ja, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall, denke ich, gut für die Märkte und natürlich auch für das internationale politische Parkett, was ja noch rutschiger sein kann. Und dahingehend ist es ganz gut, dass die beiden großen Staatsoberhäupter hier zumindest mal wieder die Telefonhörer in die Hand nehmen und sich gegenseitig dann eben nochmal abklopfen. Das signalisiert so ein bisschen, dass man zumindest mal weggeht von den, ja, wie soll man sagen, eher Zeichen setzen in den Märkten, die ja doch in der Vergangenheit relativ schlecht auch angekommen sind, die auch immer wieder ganze Sektoren, wie zum Beispiel zuletzt den Technologiesektor, unter Druck gesetzt haben. Ich finde es gut, die Märkte fanden es gut. Wir werden sehen, was daraus weiter entsteht, oder?
Ja, ist ein Anfang, ne? Ein hochrangiger Regierungsvertreter hat ja auch gesagt, probieren geht über studieren und dann ob weitere Gespräche stattfinden. Es ist ein Anfang. Sagen wir, wie es ist. Du hast gesagt, für Sachen, wo man übereinstimmt, ja, Klima, den Rest, wo man nicht übereinstimmt, fertig. Das ist der Rest dann, ne, der übrig geblieben ist. Man hat also viel zu bereden gehabt. Man hat auch angeblich mit Kritik nicht gespart. Biden soll halt sich auch über den indopazifischen Raum geäußert haben, dass er das dann nicht so gut findet, wie China das da macht. China soll ja auch gesagt haben, dass es nicht so gut findet, wie die USA mit ihm umgeht. Also von daher, ja, es war ein Anfang, ich finde mehr nicht. Also solange auch nichts Fruchtbares dabei rauskommt und ich glaube auch, dass es erstmal nichts an den Zoll- und an der Zoll- und Sanktionspolitik ändert. Also von daher, ja, das ist mal ein leichter Anfang. Aber mehr auch nicht. Mal gucken, wie es weitergeht. Also hier gilt dann auch, probieren geht über studieren. Habe aber nicht ich gesagt, ne? Sondern eben ein hoher amerikanischer Regierungsvertreter. Dann haben wir noch einen Flash-Crash im Bitcoin die Woche gesehen. Wir waren ja locker über 50.000 und auf einmal waren wir auch ganz, ganz, ganz locker unter 50 und sogar kurz unter 40. Hast du eine Erklärung gefunden? Haben ja viele gesucht, warum es da so extrem nach unten gegangen ist. Dann wurden gesagt, dass Hebeltrader hier da ausgestiegen sind oder Positionen so groß gemacht haben, dass es zum Absacken geführt hat. Hast du was gefunden dazu?
Das war ganz interessant, insgesamt sich mal die ganzen Abläufe an den Kryptomärkten anzusehen. Der Bitcoin ist ja an dem gleichen Tag abgesackt, als in El Salvador das erste Land auf der Erde sozusagen angefangen hat oder beziehungsweise bestätigt oder zumindest den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel hat zugelassen. Und da ist eine Spekulation im Markt gewesen, dass im Vorfeld einfach viele Trader darauf gesetzt haben und zwar auch mit sehr, sehr hoch gehebelten mittels Krediteinsatz eben gewetten, dass dadurch dann eine künstliche Nachfrage durch die ganzen Bewohner von El Salvador im Bitcoin-Markt entstehen wird, weil die Regierung jeden Mitbürger bzw. der Bevölkerung dann jeweils 30 US-Dollar umgerechnet in die Wallets einbuchen wollte, beziehungsweise die Möglichkeit geben wollte, dass man die dann eben kaufen kann. Da ist aber der Staat irgendwie mächtig in die Hose gegangen und daraufhin scheinen dann eben einige Positionen liquidiert worden zu sein und dann hat sich das Ganze natürlich dann akkumuliert, Stop-Loss-Verkäufe sind dann eben oder Stop-Loss-Limite sind getriggert worden, sodass der Bitcoin dann relativ herbe doch einen Bauchklatscher hingelegt hat. Ich denke, ja, die Aktion kann man abhaken. Das hat man in den Finanzmärkten auch oftmals. Vielleicht erinnerst du dich auch so an manche Indexbewegung bzw. Indexneubesetzung, wo im Vorfeld Aktien dann eben hochgekauft worden sind, weil man eben dachte, jetzt müssen ja die ganzen Indexfonds einsteigen. Ja, die sind dann im Vorfeld aber schon eingestiegen, beziehungsweise haben das dann über Termingeschäfte schon abgewickelt oder abgesichert, sodass dann dahingehend, als dann eben der große Event oder beziehungsweise das große Event kam und die Neuaufnahme tatsächlich stattgefunden hat, der Wert in Minus gelandet ist. Und so ähnlich haben wir es beim Bitcoin auch gesehen. Zusätzlich muss man natürlich sehen, es ist ja auch schon eine relativ hohe Erwartungsverhaltung im Vorfeld drin gewesen. Das heißt, welcher Impuls sollte dann noch dafür Sorge tragen, dass zukünftige oder weitere Käufer in den Märkten kommen? Da gab es dann auch nochmal Liquiditätslücken drin im weiteren Handelsverlauf. Also viele, viele Dinge, die da zusammengekommen sind. Aber so sind ja Crashs halt auch. Die kommen ja nicht meistens also wirklich nur aus einem Aspekt oder aus einer Begründung heraus, sondern da tummeln sich ja dann doch ganz, ganz viele Einflussfaktoren und haben dann so einen Schneeballeffekt. Oder hast du noch was anderes gefunden?
Nee, du hast alles aufgezählt. Ich wollte eigentlich gerade schon gehen, aber ich habe noch zwei weitere Teile. Ich wollte mit meinen neuen Schüchen jetzt einfach hier das Parkett verlassen. Mein Parkett hier wird nämlich auch gemacht. Wenn man im Hintergrund ein wenig was hämmern hört, dann tut mir das leid. Aber ich habe die Handwerker im Haus, die machen mein Parkett. Ja, du hast eigentlich im Grunde genommen alles gesagt. Man könnte auch Böses vermuten, dass vielleicht, man kann ja China nicht alles in die Schuhe schieben, ne? Aber es ist natürlich schon irgendwie auch bezeichnend gewesen, dass wirklich so ein, sag ich mal, im Grunde genommen wichtiger Tag für den Bitcoin, dass wirklich der Bitcoin im allerersten Land als offizielles Zahlungsmittel anerkannt wird, dass der dann so in die Hose geht. Es gab ja dann auch noch Probleme mit den Servern in El Salvador, die nicht so richtig funktioniert haben. Die Leute haben protestiert, weil sie kein Bitcoin wollen. Also ja, aus dem richtigen Festtag ist dann eher, was ist denn das Gegenteil von Fest? Trauertag.
Trauertag.
Trauerspiel. Aus dem Festtag ist ein Trauerspiel gekommen. Und ich trete jetzt mal in die Fußstapfen des hochrangigen amerikanischen Regierungsvertreter, nicht in seinem Posten, aber von seinen Sprüchen, das, was an der Börse auch immer sehr gut passt, manchmal kommt es anders, als man denkt. Ne? Und das war hier genau der Fall. Das ist aber oft an der Börse auch so, wie du schon sagtest, die wirklich offensichtlichsten Dinge, wo man denkt, ha, hier bin ich zu 100% aus dem Risiko raus und hier kann ich ja nicht daneben liegen, davon gehen extrem viele falsch. Genauso wie wenn JP Morgan oder Morgan Stanley oder Goldman Sachs für einen Ölpreis von $100 oder mehr trommelt, dann kann man fast eigentlich im Grunde genommen davon ausgehen, so, jetzt geht's wieder Richtung 50. Das ist eigentlich das extrem Offensichtliche trifft meistens oder in vielen Fällen an der Börse wirklich nicht zu. Und die Gründe dafür hast du alle schon genannt. Jetzt können wir noch Forrest Gump zitieren, böse dem, der Böses denkt, dass das genau tatsächlich an diesem Festtag passiert. Aber einen großen Schaden, finde ich, hat es jetzt auch nicht angerichtet. Es ist ein Flash-Crash, da sind wir wieder so langsam dabei, uns zu erholen und es geht wieder aufwärts. Also aus der Ruhe bringen würde ich mich davon jetzt auch nicht lassen. Also auch wenn es natürlich schmerzhaft ist, wenn es so tief nach unten geht, aber wir haben auch eine relativ schnelle Gegenbewegung wieder über 40 gesehen und von daher, ja, abhaken. So, jetzt hast du deine Schuhe von Mochas an.
Na, beziehungsweise nicht an, aber ich habe sie hier in dem Karton und kann sie mir sozusagen jetzt live während der Sendung ansehen. Und ich muss sagen, die sind echt mega. Also die Qualität ist gut, der Karton ist gut, gut verpackt, ist echt. Also wie gesagt, man kann es eigentlich nur empfehlen, sich da mal ranzugucken. Ich habe mir hier die, welche sind das? Oxford Black Calf sozusagen mal gegönnt und ja, bin zufrieden.
Ja, habe ich auch schön alles gemacht mit Beutelchen, wenn man verreist, ne, dass man den Schuhkarton nicht mehr mitnehmen muss. Wirklich schlichte Eleganz aus dem Hause Mochas. In Spanien produziert und dann nach Schweden importiert und von da weiterverkauft. Das ist auch alles sehr schöne Wege. Und wir haben auch ein kleines Guzzi für unsere Zuhörer. Hatten wir schon letzte Woche angekündigt und heute gibt es natürlich nochmal. www.mochas.de geschrieben, .com, Entschuldigung, geschrieben www, kann glaube ich jeder schreiben, den Punkt kriegt auch jeder hin, dann MORJAS und dann nochmal .com und wenn man da den Rabattcode COMEON eingibt, COMON, dann bekommt man 15% Rabatt auf seinen Einkauf. Also alles hervorragend gemacht, wir arbeiten mit Mochas jetzt diesen Monat mal zusammen und gucken mal, was es bringt. Mir gefallen die Schuhe wirklich extrem gut, wenn ich mir die so angucke. Und ja, in Teil 2 verrate ich, welchen Schuh ich hier vor mir stehen habe. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren. Es geht um Ihre Fragen und wir versuchen sie zu beantworten. Die erste Frage geht an dich, Andreas. Tencent. Tja, China verbietet die Zulassung neuer Online-Spiele. Wie schwer wiegt das jetzt? Wir hatten ja schon die Einschränkung und jetzt haben wir auch noch das Verbot. Wie siehst du es?
Ja, das ist schon hardcore. Also man muss wirklich sagen, hier macht China oder die chinesische Regierung wirklich ernst und hat hier wahrscheinlich auch das, was sie ja gesagt hat, dass die Online- oder beziehungsweise die Videospiele wie Morphin auf das Gehirn wirken, wirklich ernst genommen. Man hat nämlich nicht nur jetzt die neuen Spiele verboten, die Zulassung, sondern man hat auch für Minderjährige eine Anordnung rausgegeben an die großen Spielefirmen, dass diese nur noch freitags bis sonntags zwischen 20 und 21 Uhr überhaupt da noch spielen dürfen. Außerhalb dieser Zeit ist es verboten und die Strafen sind entsprechend drakonisch. Man wird das auch oder kontrolliert das entsprechend auch. Also hier darf man die Situation nicht unterschätzen und es hat natürlich auch die Wirkung überhaupt nicht verfehlt. Tencent ist in den Keller gerauscht und das zeigt aber auch, wie schwierig das ganze Umfeld insgesamt ist. Das also immer wieder natürlich auch durch neue Regularien, durch Eingriffe der Regierung in bestimmte technologische Felder einfach hier ja Geschäftsmodelle nicht in Frage gestellt werden, aber stark eingeschnitten werden. Und von daher bleibt damit also China weiterhin, beziehungsweise die Anlage in China natürlich immer mit diesem politischen Risiko behaftet. Das ist nach wie vor aussichtsreich, da bin ich nach wie vor der Meinung, aber es ist halt wirklich schon ein Unterschied. Gerade Spiele leben ja davon, dass eben sehr, sehr viele Ingame-Käufe getätigt werden. Und wenn dann eben die Käufergruppe oder eine Käufergruppe in der Nutzung so stark beschnitten wird, dass die halt tatsächlich eigentlich nur noch 3 Stunden in der Woche entsprechend nur noch dann zugreifen können, dann ist das natürlich wirklich auch ein herber Einschnitt. Ich denke, das wird man auch in den Zahlen dann sehen. Zwar jetzt vielleicht nicht so also extrem stark, aber man wird es auf jeden Fall in den Umsätzen von Tencent und Co. sehen. Also von daher, es ist schon eine Sache, die auf jeden Fall richtungsweisend ist. Und man muss halt sehen, wie lange das entsprechend dann anhalten kann. Ja, richtungsweisend scheint ja auch eine neue Kooperation zwischen Sixt und Mobileye zu sein. Ist es gut für welche Aktie? Für Sixt, für Mobileye oder sogar für beide, Markus?
Wenn Mobileye noch selbst börsennotiert wäre, wäre es für die, was die neuesten Kooperationen, die sie hier abgetätigt oder getätigt haben auf der IAA, wirklich wirklich ein richtiges Fund. Mobileye war einer, ich weiß noch, vor 5 oder 6 Jahren eine Werte, die ich total klasse fand und auch vorgestellt habe in meinem Börsenbrief und gesagt habe, aus der Aktie wird richtig was. Und die war ja in Konkurrenz damals, wenn es in der Technikmesse in Las Vegas hatte man neue eben Techniken für das autonome Fahren vorgestellt. Aber jetzt gehört sie zu Intel. Die haben sie halt einfach übernommen und da gehen sie so ein bisschen unter. Aber die Kooperation ist zumindest gut für Sixt, auch ein Stück weit sogar gut für NIO, weil man wird autonom fahrende Taxen in München an den Start bringen ab 2022. Ist eine sehr gute Kooperation. Man kann über die Sixt-App bestellen, man kann auch über eine App von Intel bestellen und von daher ist das wirklich für beide Seiten gut. Mobileye ist halt eben nur leider nicht mehr eigenständig an der Börse, sonst wäre das alles viel besser. Aber Intel, da geht es ein bisschen unter, ist schade. Aber Mobileye hat auch, wenn man so guckt, auch auf der IAA einige Kooperationen vermeldet. Da wäre zum Beispiel jetzt eben die mit Sixt, die wir hier gerade, wo wir die Frage haben. Einen Tag vorher hat man zum Beispiel auch was ganz Intelligentes, oder finde ich auch sehr schön gemacht, wo man auch der Aktie von Schaeffler, glaube ich, schön unter die Arme greift. Man wird zusammen mit Schaeffler und dem Automobilzulieferer eine autonom fahrenden Bodensatz quasi entwickeln. Also da gibt es halt eben den Unterbau und fürs Auto mit autonomem System, das autonom fährt und dann kann dann im Grunde genommen jeder sein eigenes Chassis draufsetzen. Ist vielleicht ganz interessant, wenn wir über ein Apple Car oder irgendwas nachdenken, dass die vielleicht sagen, hier baut uns den Unterbau, wir setzen unser Auto oben drauf und schon fährt es autonom. Das macht man mit Schaeffler, mit Sixt jetzt eben die autonomen Taxen, die ab 2022 fahren. Aber nicht autonom, sitzt noch ein Fahrer mit dabei, aber natürlich sammelt man jetzt hier enorm viel Daten, dann auch in München. Also eine Kooperation, die Sixt mit Sicherheit weiterbringt, die Sixt-Aktie interessant macht. Das Ganze auch in 7-sitzigen Autos von NIO, wenn ich es nicht schon gesagt habe. Also die profitieren auch noch ein Stück weit davon, wenn man die Autos eben verkauft. Und wer dann schon immer mal ein NIO-Auto sehen wollte in Natura, der fährt dann einfach im nächsten Jahr in München mit diesem Anbieter mit Sixt und dann kann man sich das Ganze in Ruhe angucken. Ich finde, es ist eine schöne Kooperation, eine gute Sache für die Sixt-Aktie, also geht weiter. Dann haben wir eine Frage, die eigentlich könnte auch so ein Dauergast bei uns sein, ne? BASF, gute Aussichten, gute Geschäftsentwicklung, ist das wirklich schon alles eingepreist, weil die Aktie, die bewegt sich ja nicht.
Nee, und das ist eigentlich auch eine sehr schöne Frage, auch wenn man immer glaubt, die kann man einfach beantworten, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Auf der einen Seite ist tatsächlich zumindest erstmal das eingepreist, was natürlich das Unternehmen gesagt hat, was die Investoren annehmen. Aber genau da liegt momentan auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage, beziehungsweise dann eben auch der Hase im Pfeffer. Das ist nämlich die Aussicht. Und da sind sich die Investoren überhaupt nicht einig. Wie geht's in Europa? Wie geht's in den wichtigen, den Kern, Schlüsselmärkten weiter? Was ist mit China? Was mit Nordamerika? Alles Fragen, die halt offen sind. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt noch von den Volkswirtschaften in die einzelnen Branchen reinschaut, dann sieht man das zum Beispiel, wie wir bei den Konkurrenten von Covestro ja gehört haben, der ja auch in dem Kunststoffbereich sehr stark natürlich oder beziehungsweise Hauptgeschäftsfeld hat, dass aus der Bauindustrie kommen große Nachfragen, aus der Autoindustrie, aus der Elektronik und Medizinprodukten. Aber wenn man sich eben nochmal die Autoabsatzzahlen ansieht, dann sieht man, dass da auch nicht wirklich alles eitel Sonnenschein ist. Hier muss man genau hinschauen. Hier läuft es in manchen Ländern wiederum nicht. Von daher kann man attestieren, bei BASF ist, denke ich, sehr, sehr viel Überraschungspotenzial vorhanden. Und zwar genau dann, wenn eben hier tatsächlich sich zum Beispiel in China zeigt, dass da eben weiterhin die Konjunktur gut läuft und dass natürlich hier die Nachfrage aus China nach den Kunststoffprodukten von BASF weiterhin hochbleibt. Man darf nicht hier vergessen, BASF ist Europas größter Chemiekonzern, ist natürlich in vielen wichtigen Schlüsselbereichen extrem gut aufgestellt. Und was ganz, ganz spannend ist, BASF hatte ja vor kurzem, beziehungsweise in den letzten Jahren, extrem die Investitionen in China hochgekurbelt. Dafür musste sich der damalige Vorstand doch eine oder andere Ohrfeigen abholen von Investoren, die gesagt haben, oh, ob das nicht zu gefährlich ist, hier diesen starken Cluster oder ein starkes Absatzcluster in China eben zu bauen. Jetzt scheint sich die Prognose, beziehungsweise jetzt scheint sich die Strategie als richtig herauszuzeigen und oder herauszustellen, und davon kann der Konzern profitieren. Aber es ist eben, wie gesagt, eine Frage, wie entwickelt sich die Konjunktur weiter? Von daher alles eingepreist? Nein, aber wichtig ist ja, wie reagieren die Investoren darauf? Und das ist eben momentan sehr, sehr vorsichtig. Deswegen ist es vielleicht für den einen oder anderen mutigeren Zuhörer interessant, auf dem Niveau tatsächlich in BASF einzusteigen. Die Bewertung ist aus meiner Sicht daraus nicht teuer, wenn man sich das KIV ansieht. Man hat auch eine gute Dividendenrendite, und ich glaube, man muss einfach auch mal ein bisschen Abstand, die Sichtweise einfach auch erweitern und nicht immer nur auf die kommenden 1-2 Jahre schauen, sondern bei BASF kann man durchaus auch mal sagen, man legt sich so eine Aktie mal 5 oder 10 Jahre weg, sieht die eher als Value-Wert und lebt dann eben von den Dividenden-Cashflow. Ich denke, das wäre auch mal ein interessanter Ansatz. Jetzt ist die Frage, was für einen interessanten Ansatz kann man denn bei den SFC Energy fahren? Gute Nachrichten gehen weiter. Noch aufspringen, Markus?
Ich würde noch ein bisschen warten, aber ja, ich glaube, man kann ja tatsächlich noch mal draufspringen, wenn die sich über 30 Euro hält. Ist halt, aktuell ist ja mal so in der Wasserstoffbranche, laufen ein paar Aktien und ein paar laufen wieder nicht. Ich sag mal, die alte Bekannten, oder wie nennt man das, die üblichen Verdächtigen, die sind eigentlich fast so wenig, ja, darf man ausgelutscht sagen? Ja, ne, ist ja nicht schlimm. Die sind so ein bisschen von der Marktfläche verschwunden, die sind in einer stabilen Seitenlage, mal geht's rauf, mal geht's runter, kämpfen mit der 200-Tage-Linie. Und dann gibt's auch so ein paar Aktien aus dem Bereich, die mit neuen Aufträgen und alles gut zurechtkommen, und die sind dann halt eben gefragt, und dazu gehört SFC Energy. Man hat jetzt wirklich ein paar gute Nachrichten am Stück rausgehauen. Zum einen hat man eine Kooperation mit Neil gemacht. Das ist ja immer, wenn wir über Wasserstoff früher gesprochen haben, habe ich ja immer gesagt, ich favorisiere wirklich Plug Power, weil ich hier alles aus einer Hand bekomme. Ich muss nicht gucken, wer baut mir das alles zusammen, ja, weil ich ja bei Neil oder so nur einen Elektrolyseur bekomme, da müsste ich mir bei PowerCell eine Brennstoffzelle bestellen, und so müsste ich mir halt quasi über 4-5 verschiedenen Firmen meinen Wasserstoffbaukasten zusammenbauen. Zum einen hat sich jetzt hier Neil mit SFC Energy zusammengetan, dass man den Elektrolyseur mit diesen Brennstoffzellen hier verbindet und in den kommenden Jahren hier ein kompaktes Produkt auf den Markt bringt, wo man wirklich dann alles hat. Zum anderen ist SFC Energy in den indischen Markt eingestiegen mit einer sehr guten Kooperation, auch mit einem Unternehmen, was dessen Name mir gerade nicht auf der Zunge liegt, aber das in staatlicher Hand ist und hier auch für die Verteidigungselektronik und alles zuständig ist. Und dann hat man jetzt noch den größten Unternehmensauftrag die Woche gemeldet für diese EFOY oder EFOY Brennstoffzelle. Der Vorteil daran ist ja, dass die mobil sind, dass man die aufstellen kann und dass sie für kleinere Masten benutzt werden kann. Wir sind ja hier in quasi mit SFC Energy in so einer Nische drin. Ja, wir sind nicht bei den beim Unternehmen, was die mega Elektrolyseure baut und Megawatt an Wasserstoff herstellt, sondern wir sind ja hier bei wirklich kleinen Brennstoffzellen, die über Solar oder so direkt betrieben werden, womit man eben kleine Überwachungskameras, wie zum Beispiel in Amerika an den Supermärkten oder so, das stellt man auf, Ding funktioniert, da hat man ja meistens, wenn man eine Baustelle oder so hat, keinen Strom, da waren ja früher dann immer die Dieselaggregate oder so für zuständig, die dann da den ganzen Tag gerührt haben, damit man auch Strom hat, aber an solchen Baustellen. Und das braucht man halt alles eben nicht, wenn man sich ein Produkt von SFC Energy holt, da kann man dann wirklich dann die ganzen Dinge aufstellen und dann funktionieren die auch direkt. Und so hat jetzt eben auch amerikanisches Unternehmen für über 4 Millionen Dollar eingekauft und für seine Produkte eben für diese Kamerasysteme, die an Supermärkten stehen und die Parkplätze überwachen oder an Baustellen eben den Zugangsbereich überprüfen. Also von daher sind gute Sachen. Die Aktie ist jetzt über die 30-Euro-Marke rausgegangen. Wenn sie da länger bleibt, denke ich, dürfte sie auch noch ein gutes Stück nach oben gehen. Auf jeden Fall gehört sie aktuell zu den Highflyern in der Branche. Dann hätten wir noch VW, die kommen heute mit gar nicht so guten Nachrichten um die Ecke. Ne? Absatz bricht im August um 22% ein. Für dich ein Problem?
Ja, jetzt muss man sich zurücklehnen, die Ohren spitzen. Jetzt kommen nämlich ein Haufen Zahlen. Da muss man wirklich in die Tiefe reingehen. Augenscheinlich. Die Ohren gespitzt und nicht den Bleistift gespitzt. Nein, 22% hört sich natürlich dramatisch an. Ist es theoretisch auch, aber insgesamt muss man halt sehen, dass im vergangenen Monat der Umsatz um 22,3% auf 616.500 Fahrzeuge zurückgegangen ist. Allein die Zahl ist schon brutal, wenn man überlegt, Tesla kämpft immer noch um die 1-Millionen-Marke, Absatz aufs Jahr gesehen. Mittlerweile, wie gesagt, hier, oder was heißt mittlerweile, Volkswagen setzt über 600.000 Fahrzeuge pro Monat um. Dann muss man das Ganze sich auch nochmal genau ansehen, wie die Verteilung denn ist. Ich hatte es ja bei BASF schon gesagt, es gibt halt einige Regionen, da läuft es, bei anderen eben nicht so. Und hier ist eben mal ganz klar Asien mal wieder der Spitzenreiter. China liegt hier mit einem Plus von 32,6% ganz weit vorne. Asien insgesamt ist die Region, die sozusagen eigentlich Volkswagen derzeit wirklich den Arsch rettet, um es mal wirklich so formulieren, wie es ist. Westeuropa ist der Absatz zurückgegangen, minus 16,2, Nordamerika ebenfalls um minus 13%. Also man sieht hier, die Abhängigkeit aus oder in Richtung Asien ist auf jeden Fall ganz, ganz klar da. In den ersten 8 Monaten hat der Gesamtkonzern immer noch 6,315 Millionen Einheiten verkauft. Das ist schon ordentlich und immer noch ein Plus von 13,3% gegenüber dem Vorjahr. Jetzt habe ich euch hier ganz, ganz viele Zahlen oder die auch ganz viele Zahlen genannt, aber insgesamt zeigt sie, ja, wir haben momentan einen Einbruch. Der ist ja auch von der Kommunikation her von Volkswagen heraus ganz klar Lieferkettenproblemen geschuldet. Generell auch bei der Auslieferung, bei der Verschiffung. Also man merkt einfach, hier läuft noch nicht wirklich alles rund, aber es gibt natürlich auch ein gewisses Potenzial, wenn dann eben wieder alles soweit zumindest so läuft, wie sich der Konzern es vorstellt. Auch bei den Marken ist es ganz interessant. Da sieht man nämlich auch, es gibt einige Lieblinge bei den Unternehmen. So sind momentan Skoda nicht so gefragt. Hier sieht man wirklich einen Einbruch um über 30%. Währenddessen zum Beispiel Audi und Porsche zwar auch rückläufig waren, aber eben nicht so krass. Bei Audi lag das Minus nur bei 20% und bei Porsche eben bei 18,5. Was aber ganz, ganz interessant ist und was eben auch zeigt, was in China momentan sehr stark gebraucht wird, sind LKWs. MAN mit plus 15,2% und Scania sogar mit 33,9% Zuwachs. Hier muss man natürlich sehen, klar, wir haben einen Basiseffekt aus 2020, der natürlich dafür Sorge trägt, dass wir diesen extrem starken Sprung bei den Absatzzahlen im LKW-Bereich sehen, aber insgesamt sieht man, dass eben hier die Nachfrage noch sehr, sehr hoch ist und von daher denke ich mal, ein Problem wird es dann, wenn es langfristig ist. Ich denke aber, wir haben hier sehr viele Sonderfaktoren, die einfach dafür eben verantwortlich sind, dass dieser Umsatzeinbruch bzw. Umsatzrückgang zu sehen ist. Und ich glaube, dass wir hier eine Relativierung bzw. eine Glättung im den kommenden Quartal sehen, sodass es aus meiner Sicht heraus kein Beinbruch oder kein großes Problem ist.
Dann ist es kein Problem. Hervorragend. Dann verrate ich noch, welchen Schuh ich habe. Als wenn es abgesprochen wäre, ne? Ist es aber nicht. Wenn man auf die Seite www.morjas.com geht, also M-O-R-J-A-S, dann sieht man ihn sofort, den Chelsea mit hervorragender Gummisohle, eine Stiefelette, die steht hier vor mir, gefällt mir ausgesprochen gut und wenn Sie die auch haben möchten, es gibt 15% darauf, wenn man den Rabattgutschein Come On eingibt. Und wir kommen zu Teil 3. Teil 3 von Come On, meine Damen und Herren. Und im Hintergrund hört man es vielleicht leicht, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Hier wird das Parkett geschliffen, deswegen ist es ein kleines bisschen vielleicht im Hintergrund zu hören. Wir kommen zu den Aktien, die bei OnVista im Fokus stehen und die bei der Comdirect am meisten gekauft oder verkauft werden. Wir fangen mal an mit einem klassischen Wert, wo die Spekulation natürlich sehr, sehr hoch ist. Novavax, was machen die Anleger bei euch? Setzen sie darauf, dass der Impfstoff kommt?
Ja, also man sieht das schon die ganze Woche über, sind die Aktien gesucht gewesen, gestern ein paar Gewinnmitnahmen, ist ja auch klar, gute Neuigkeiten gab es eben von den US Center for Disease Control and Prevention aus den USA, hier ist man sozusagen in der Phase 3 bei den Ergebnissen, wenn man zwei Impfstoffe, also Impfstoffdosen von Novavax erhalten hat, dass man eben als vollgeimpft zumindest eingestuft werden kann, jetzt steht natürlich noch die offizielle FDA-Zulassung aus, aber es sieht zumindest erstmal von den Anfangsstartpunkt her so aus, dass das eben erfolgen könnte. Und dahingehend die Spekulation eben bei unseren Kunden dafür zumindest erstmal sorgen, dass die Aktien gekauft werden. Ja, Steinhoff, die hatten wir in der letzten Woche, diese Woche müssen natürlich auch wieder rein, die neue Wirecard. Erzähl, was ist los?
Ja, Achterbahnfahrt, wirklich vom Allerfeinsten. Ne? Mal eben um über 50% eingebrochen, dann wieder 100% gestiegen, dann wieder um 25% eingebrochen. Ja, die Nachrichtenticker standen nicht still bei Steinhoff und die Aktionäre standen auch nicht still. Die waren also auch wirklich die ganze Woche unter Strom. Heute geht's auch nochmal abwärts. Es geht ja eben darum, dass viele darauf spekulieren, dass Steinhoff mit den wichtigsten Gläubigern aus diesem Finanzskandal eben eine Einigung erzielen kann. Da gibt es zwei verschiedene Gruppen. Eine davon ist besonders wichtig und mit der sollte Montag oder Dienstag ein Treffen stattfinden. Das ist ein Dienstag. Das ist dann abgesagt worden und auf Donnerstag verschoben worden. Das hat die Aktie dann wieder belastet. Dann war es auf einmal wieder gut, dass das Treffen doch stattfindet. Und so hin und her ist die Aktie immer schön rauf und runter gefahren. Und Donnerstag dann aus heiterem Himmel wurde die Veranstaltung wieder abgesagt. Aber diesmal auch noch ohne neuen Termin. Also die Hoffnung, dass Steinhoff sich wirklich hier gütig mit seinen Gläubigern einigen kann und weitermachen kann, die hat mal wieder einen herben Dämpfer bekommen. Aktie ist damit immerhin noch ja, ein Zockerpapier, ne? Und hat diesem Namen auch wirklich in dieser Woche alle Ehre gemacht. Ne? Da war fast der wirklich alles dabei. 50% minus, 100% plus. Kann man nicht meckern. Ne? So sollen Zockerpapiere sein. Dialog Semiconductor ist da keins.
Nee, das ist genau das Gegenteil. Hier sieht man eben doch ganz klar Verkäufe. Hier gibt's ganz viele Kunden bei uns, die jetzt sagen, Mensch, 67,5 ist das Übernahmeangebot von der japanischen Firma Renesas. Da wird wahrscheinlich nicht mehr viel kommen. Der Drops ist gelutscht. Dann nehme ich lieber die Aktien bzw. das Übernahmeangebot, verkauft die eben an der Börse und entsprechend sind diese Woche einige Papiere eben aus den Depots rausgeverkauft worden und damit die Aktien zumindest bei den ausländischen Titeln in dieser Woche auf Platz 1 gelandet und hier alles andere als spekulativ, sondern wirklich eigentlich eher, wie soll man sagen, langweilig? Alles andere als langweilig, Siemens Energy, oder?
Ja, die Aktie, ich mag die Aktie eigentlich und ich bin ja auch ein Wasserstofffan und alles und ich habe ja auch mal gesagt, für mich wird Siemens Energy einer wirklich der großen Player in der Branche und mit der, ja, aber so richtig in Schwung gekommen ist die Aktie immer noch nicht. Erst war es dann eine ganze Zeit lang, dass eben auch viele, wir wissen ja, Siemens Energy ist ja kein normaler Börsengang gewesen, sondern gab es ja quasi für Siemens Aktien einfach nur Squeeze-Out, nicht Squeeze, ja, ein Squeeze-Out wird es irgendwann vielleicht auch wieder geben, aber einfach ausgegliedert eben von Siemens, vom Mutterkonzern und da haben eigentlich viel später, als viele erwartet haben, erst die großen Adressen angefangen, ihre Positionen abzubauen. Dann hat ja auch jeder Fonds, der Siemens im Depot hat, hat die Aktie bekommen. Und da hatten ja auch viele gedacht, ja, die hauen die direkt so richtig raus. Aber ich glaube, die waren auch hier ein wenig cleverer, haben erstmal jetzt gewartet, dass die Aktie ein bisschen steigt. Und dann haben sie angefangen, die Aktie zu verkaufen und hat natürlich auf den Kurs weiter viel gedrückt. Und jetzt war wieder so eine richtig schöne Erholung und dann kam JP Morgan um die Ecke diese Woche und hat Siemens Energy auf neutral abgestuft und das Kursziel auf 29 Euro runter und damit war so drei Viertel der Erholung innerhalb an einem Tag mal wieder von JP Morgan ausgelöscht. Hintergrund war, dass man davon ausgeht, dass es noch größere Probleme gibt bei Siemens Gamesa, die sich auf Siemens Energy auswirken könnten. Ich sehe es nicht ganz so. Ich glaube, Siemens Gamesa hat seine Prognose schon gesenkt und alles. Ich glaube, dass da nicht noch viel Schlimmeres kommt. Von daher, ja, aber kann man nichts machen. Ne? Die Märkte haben recht. JP Morgan wird mehr gehört als meine Wenigkeit. Und deswegen ging es für die Aktie wieder runter und bei uns haben alle draufgeschaut. Und wir schauen jetzt noch, auch die Aktie habe ich im Musterdepot, deswegen muss ich ein bisschen weinen, weil anscheinend verkaufen sie alle. Besser gesagt, ich habe einen Schein, der war schon 100% im Plus und der ist jetzt nur noch bei 40, weil ich wieder zu lange gewartet habe. Telekom, warum verkaufen die bei euch?
Ja, nee, Deutsche Telekom ist ganz witzig. Da scheint sich momentan auch so ein Klein gegen Groß anzubahnen. Die großen Investoren verkaufen die Deutsche Telekom AG, weil hier natürlich die Kapitalerhöhung, die man durchgezogen hat, damit man eben Softbank die Telekom-Aktien zukommen lassen kann, weil die im Gegenzug dazu ihren Anteil an T-Mobile USA an die Deutsche Telekom eben per Share-Deal sozusagen zurückgegeben haben. Sind doch viele Investoren gewesen, gerade institutionelle, die haben da mal den Bleistift rausgeholt, haben den Block auf den Tisch gelegt, haben nachgerechnet und haben gesagt, wenn da eine Kapitalerhöhung kommt, dann müsste sich das ja entsprechend auch durch die, oder beziehungsweise eine Kapitalerhöhung vollzogen. Es wird sich das per Gewinn pro Aktie auch auf die restlichen Aktien natürlich auswirken und demzufolge werden die Aktien gerade von den großen Adressen zumindest verkauft. Was aber interessant ist, dass die Deutsche Telekom einen defensiven Charakter bei vielen Retail-Investoren hat. Man guckt hier sich gern auch die hohe Dividendenrendite an im Verhältnis zu den anderen deutschen Aktien. Von daher sind die deutschen Telekom-Aktien zumindest bei unseren Kunden eher gefragt gewesen. Also auch wieder ein schönes Beispiel dafür. Groß gegen klein. Ich bin gespannt, wer richtig liegt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier tatsächlich nur so einen vorübergehenden Effekt sehen, eben durch die Kapitalerhöhung von den Aktien, die eben in Richtung Softbank gewandert sind. Und ansonsten, ja, muss ich das eben zeigen, wie sich die Aktien dahingehend performen werden. Eckert und Ziegler sind bei euch gesucht gewesen. Die waren ja auch von einem Rekord zum anderen unterwegs, oder?
Ja, da suchen. Ja, da wird viel gesucht, aber da wird wenig gefunden. Ich meine, bei der Telekom vielleicht noch, ne? Softbank hat sich auf einen Preis von 20 Euro eingelassen, ne? Das muss man ja auch nochmal betonen. Das muss man ja sagen, hat die Telekom ja auch nochmal clever gemacht. Also die Aktien, die die bekommen, haben einen Gegenwert rechnerisch von 20 Euro. Das heißt, damit Softbank an dem Deal überhaupt erst nochmal wirklich richtig verdient, muss die Telekom-Aktie über 20 steigen. Aber der Softbank sich darauf eingelassen hat, zeigt ja nun mal wieder, wie viel Potenzial doch in der Aktie stecken könnte. Also hoffentlich gewinnen die Kleinen. So, Eckert und Ziegler kann ich nämlich ganz kurz machen. Es gibt keine Nachricht. Es läuft einfach nur. Die Aktie läuft, läuft und läuft. Die Zahlen waren gut, aber die liegen auch schon ein Stück weit zurück. Und manchmal haben wir so den Eindruck, dann kaufen wir heute Eckert und Ziegler, rauf auf den Trend. Ich habe heute noch in Mahlzeit auch darüber gesprochen und habe gesagt, für mich wäre die Aktie mal so eine kleine Short-Spekulation. Nicht, weil da irgendwas im Argen liegt oder irgendwas, sondern weil sie einfach in den letzten Tagen und Wochen extrem heiß gelaufen ist und einfach sich eine Verschnaufpause verdient hat, muss man fast schon sagen. Ich finde, die müsste mal ein Stück zurücksetzen, damit wieder Schwung reinkommt. Aber eine richtige Nachricht, warum die Aktie so durch die Decke geht, die hat sich ja in diesem Jahr schon fast 300% gemacht. Also Wahnsinn. Also hier wird, glaube ich, einfach, um nochmal auf den von Anfang an zurückzukommen, hochrangigen amerikanischen Regierungsvertreter, hier kommt the trend is your friend, glaube ich einfach. Und hier springen vielleicht auch Handelssysteme oder ich weiß es nicht, was auf. Die Aktie war jedenfalls heute früh über 5% im Plus ohne Nachricht. Und aktuell sind es, glaube ich, noch 2 oder 3. Also Wahnsinn. Läuft wie, läuft nicht wie geschnitten Brot. Ne? Läuft einfach. Aber ich bin der Meinung, vielleicht sollte man hier ein wenig leiser treten.
Ja.
Damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts. Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst. Ich gucke jetzt noch ein bisschen meine Schuhe an. Und du?
Ja, ich werde einen schnellen Schuh machen mit den neuen Oxford-Schuhen von Mochas und denke, das wird schon ganz gut ins Wochenende dann gehen mit den schicken neuen Botten.
Ja, du bist ein bisschen angeben, ne? Jawohl, da die neue Schüchen an und dann auf die Promenade in Hamburg. Jawohl, hervorragend. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bei uns regnet es und ich gucke mir morgen ein Fußballspiel von meinem Sohn an. Also, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, macht's gut und bis nächsten Freitag.